Deutschlandfunk Kultur heute.
Heute Abend hat der Tatort Jubiläum. Zum 50. Geburtstag des Fernsehkrimis, da zeigt das erste eine Doppelfolge mit den Teams aus München und Dortmund. Tatort muss man in der Tat niemandem erklären. Zur Musik von Klaus Doldinger und dem Fadenkreuz auf dem Bildschirm, da gibt es seit einem halben Jahrhundert nicht nur Sonntagabend Familienunterhaltung und Krimirätsel, sondern auch ein Stück weit Gesellschafts- und Kulturgeschichte. Wir wollen nicht über die Jubiläumsfolge reden, sondern gleich die Gelegenheit nutzen über gesellschaftliche Relevanz. Tatort als Kulturort. Mit Claudia Wieck. Und die leitet den Fernsehbereich der Kinemathek in Berlin. Vor Ausstrahlung des Tatorts wird darüber berichtet, am nächsten Morgen auch. Da gibt es nämlich dann Rankings, Bewertungen, so wie bei Spielern vielleicht nach dem Bundesliga-Auftritt. Das heißt, medienfunktional ist das vielleicht der letzte Gemeinsinn in der Bundesrepublik, das letzte gemeinsam Gesehene, Frau Wieck?
Also ich finde das immer interessant, diese Frage, die kriege ich vor allem in den letzten 10 Jahren immer zu hören. Und jetzt haben Sie gerade ja schon gefragt, ist das jetzt alles vielleicht gendermäßig? Jetzt frage ich zurück, Bundesliga und Tatort-Ranking, das erscheint mir irgendwie auch so eine Mode zu sein, das jetzt eben so in so eine Klassifikation Bundesliga, Kreisliga aufzuteilen. Ich gucke eigentlich nicht so. Und ich glaube, dass viele Leute, die den Tatort einschalten, erstmal sagen, Sonntagabend, schönes Wochenende gehabt. Und jetzt kommt der Tatort und wenn ich ihn gut finde, gehe ich irgendwie begeistert ins Bett und wenn ich ihn nicht gut finde, habe ich morgen wenigstens auf der Arbeit was zu reden.
Das heißt, der Tatort ist ein Bestandteil der Lebensführung.
Genau, genau. Und es kann ja sein, dass das für viele Menschen bei der Bundesliga auch so ist. Da muss ich mich jetzt mal outen, dass ich mit der Bundesliga mich nicht so gut auskenne, weil ich nicht so ein Fußballfan bin. Ich bin dann eher so Turnierguckerin, wenn die Deutschen wirklich gut in der Weltmeisterschaft stehen oder so.
Dann reden wir darüber, wo sie sich auskennen. Es gibt historische Tatorte, die Geschichte machten und die dürfen wir jetzt nicht unerwähnt lassen. Bin so alt, dass ich die Erstausstrahlung noch gesehen habe. Die Reifeprüfung etwa von 1977 mit Nastassja Kinski. Ein psychologisches Drama. Regisseur war nicht Claude Chabrol, sondern der junge Wolfgang Petersen. Warum ist der Film so bedeutsam und welche anderen müssen wir noch nennen?
Also der Film ist, glaube ich, so bedeutsam geworden, weil Nastassja Kinski da ihren Auftritt hatte, also sozusagen ihr Debüt hatte und sie danach ja auch berühmt geworden ist und diesen berühmten Vater hatte. Und ja, da sind wir jetzt auch wirklich wieder beim Tatort-Thema, das eigentlich mehr ein psychologisches Kammerspiel war als ein Whodunit-Krimi. Also es war nicht so sehr die Frage, wer hat es getan, sondern es war vor allem die Frage, wie verhalten sich alle Beteiligten, die irgendwas damit zu tun haben. Und es hatte natürlich auch das ein Thema, das heute viel mehr diskutiert wird als damals, nämlich die Frage, darf der junge Lehrer seine Schülerin verführen? Und insofern war das eigentlich ein Fernsehspiel, das im Krimi-Gewand vorkam und hat wahnsinnig viele Diskussionen ausgelöst. Also insofern, klar, das ist auf jeden Fall einer der Top 10, die wir nennen müssen. Ich würde sagen, wir müssen auch Schimanski nennen, der dann eben in den 80er Jahren alles aufgerollt hat, nochmal neu und gesagt hat, wir können auch ganz amerikanisch erzählen mit so einem Westernhelden, der die Tür nicht aufmacht, sondern eintritt und der Scheiße sagt, statt wo waren Sie denn gestern Abend um 18 Uhr? Das ist auf jeden Fall auch wichtig. Und so könnte ich jetzt sozusagen noch weiter unsere Minuten voll erzählen mit dieser Handvoll Tatorten, die wirklich so Geschichte gemacht haben. Aber das sind alles eben auch Tatorte, die anders waren als die anderen.
Inwieweit stehen die für ihre Zeit? Ich greife Ihr Stichwort gerne auf. Da gibt es den Duisburger Kultkommissar Schimanski, der verstand das Recht, das er als Polizist vertritt, eher als Rache. Ja, wenn der Verbrechen aufklärte, empörte der sich gewaltig und schrie ziemlich häufig, Sie haben es schon gesagt, Scheiße. Ja. Er trank Bier aus Dosen. Der intellektuelle Zweitermittler aus dem Münsteraner Tatort, der Pathologe Börne, trinkt Rotwein aus dem Burgunderkelch. Zwischen beiden liegen Welten und Stile.
Ja, aber man darf auch nicht vergessen, dass ja auch Schimanski Tanner hatte, der auch eher so der Burgunder-Typ war. Also ich glaube, dass es diese 80er Jahre mit dem Schimanski so verbunden sind und umgekehrt, hat auch was damit zu tun, glaube ich, dass wir das amerikanische Fernsehen eben gewohnt waren, plötzlich eine andere Art des Erzählens aufkam und dass dieser Duisburg-Ruhrort plötzlich ein Thema war. Weil ich bin auch, Sie sagten es eben ja, man ist schon alt genug ich bin auch alt genug, um mich daran zu erinnern, dass davor das eben immer so gediegene Stoffe waren und auch an so gediegenen Orten ermittelt wurde. Und plötzlich Begriff das eben auch richtig in so eine gesellschaftliche Realität, in heute würde man sagen, abgehängt sein. Und später gab es eben auch andere Krimis, die dann halt plötzlich erzählt haben von sexuellen Übergriffen oder von Kindesentführung oder. Also die plötzlich auch solche dunklen Kapitel der Bundesrepublik aufgemacht haben. Das war vorher eben eher nicht so.
Sie sprechen einen wichtigen Punkt an. Inwieweit sind diese Tatorte immer auch ein zeitkritisches Panorama oder eine Reflexion? Drogenschmuggel, Organhandel, Eifersuchtsdramen, Identitätsverwirrung, da ist ja alles möglich. Zwischen dem jetzt schon mehrfach erwähnten Schmunzeln aus Münster und Gesellschaftskritik aus Dortmund oder Zürich ist ja irgendwie alles drin.
Ja, es ist alles drin, weil die Redakteurinnen und Redakteure der Reihe irgendwann festgestellt haben, dass man an dieses Tatortformat, an dieses Ritual, von dem ich schon gesprochen habe, Sonntagabend, klack, kommt diese Fanfare und dann hat man Feierabend, dass man da alles Mögliche unterschmuggeln kann. Weil die Menschen, die sich unterhalten wollen, die wollen ja gar nicht unbedingt belehrt werden oder aufgeraut werden mit etwas, was sie bisher nur geahnt haben, aber jetzt von den Kommissaren irgendwie als Fakten auch erzählt bekommen. Aber wenn man eben so ein starkes Format hat, so eine große Bindung der Zuschauer an diese Kommissare, kann man denen eben auch ein Stück Gesellschaftskritik oder Gesellschaftsproblematiken jedenfalls erzählen. Und das ist irgendwann entdeckt worden und das hat man dann immer weiter ausgebaut. Ja, bis dann eben die Börne-Krimis kamen, die sagten, nee, wir können auch einfach mal nur wieder unterhalten. Das ist immer so ein Yin und Yang, es geht so hin und her. Heute ist es eher so, dass zum Beispiel der Hessische Rundfunk und neuerdings eben auch der WDR anfängt, den Tatort zu dekonstruieren. Also zu sagen, man kann auch mal ohne Leiche erzählen, man kann auch mal einfach 49 Menschen da umnieten, wie in dem Schmerz geboren, auch einer Tatort der Top Ten oder die Moreau-Geschichten jetzt, wo man eben das Gefühl hat, es ist eher so ein Genre-Zitat als ein Krimi.
Mit Ulrich Tukur ziemlich kunstvoll das Ganze.
Ganz genau. Und diese sozialkritische Marke, die hat sich auf die Marke Tatort gesetzt, weil die Marke Tatort so erfolgreich war. Das ist ungefähr so, als würden Sie Zahnpasta verkaufen und noch ein bisschen Fluor reinmachen.
Frau Wick, ich greife nochmal ein Stichwort auf, was Sie gerade haben fallen lassen, so beiläufig. Sie sprachen von den Kommissaren. Erstens ist damit ein Gegenmodell, vielleicht zum ZDF, der Kommissar oder sowas, gemeint. Es sind nämlich viele. Es sind sage und schreibe, wenn ich richtig gezählt habe, etwa 20 oder sogar 22 Teams. Ist das Abwechslung oder verwirrt das?
Erstmal greife ich jetzt mal Ihr Stichwort nochmal zurück auf. Der Tatort ist ja vor 50 Jahren erfunden worden, weil es den Kommissar gab und weil eben das ZDF halt Erik Ode hatte und das ein riesiger Quotenmagnet war und da immer mit diesem Team das Gleiche passiert ist in wechselvollen Geschichten von Reinecker geschrieben und das halt alle Leute interessiert hat. Und dann hat man sich gefragt, was können wir in der ARD anders machen, damit es nicht nur einfach ein Abkupfern vom Kommissar ist und ist auf die Idee gekommen, dass die ARD ja eine Länderkette ist und dass man deswegen aus den Regionen erzählen könnte. Das war sozusagen die geniale Idee. Und jetzt ist es halt so, dass wir sehr, sehr, sehr viele Regionen haben, weil auch nicht nur jede Sendeanstalt ein Team hat, sondern häufig eben in verschiedenen Regionen auch noch mit verschiedenen Kommissaren ermittelt. Also die Münchner sind immer noch alleine, aber es gibt die Düsseldorfer und die Dortmunder, die Kölner und die Dortmunder. Und es gibt halt im Norden halt ganz viele verschiedene, weil die Leute das eben auch nicht so häufig drehen wollen. Und da sagen jetzt viele Leute, das ist ein bisschen unüberschaubar. Ich sehe gar nicht mehr so mehr genug meinen Kommissar, dass ich da so eine richtige Bindung zu entwickeln kann.
Lassen Sie uns zum Schluss noch ein kritisches Wort verlieren. Ich mache mir ein Argument zu eigen, das ich am Wochenende, glaube ich, in der Taz gelesen habe. Die hat bemängelt, jetzt sei es doch mal Zeit, endlich mal sich selber oder die Exekutive zu untersuchen, sprich die Polizei. Aber die sind im Tatort immer auf der Seite der Guten.
Ja, das ist eben diese Genre-Konvention, die nur sehr schwer zu brechen ist. Die Kommissare sind die Guten, die Bösen laufen so durch, werden am Ende gefasst. Das ist eben auch das Sonntagabendgebet, dass man am Ende weiß, dass alles wieder gut ist. Es gab eine Reihe beim ZDF, die versucht hat, diese Struktur aufzubrechen. Das war irgendwie mit Senta Berger unter Verdacht. Diese Reihe hat mal angefangen damit, dass Senta Berger eine Figur spielt, Frau Proacek, die eine interne Ermittlerin ist. Das wollen die Leute aber irgendwie nicht so gerne sehen, weil es eben so beruhigend ist, wenigstens im Fernsehen, dass man weiß, dass die Polizisten die Guten sind, die Bösen fangen.
Frau Wicke, jetzt haben Sie doch noch ein Stichwort fallen lassen, das wir nicht unter den Tisch fallen lassen dürfen, nämlich die Frauen. Ja. Kommissarinnen, die gibt es seit den 80ern. Ne? Mir fällt Nicole Hesters ein, Ulrike Volkerts, aber da gibt es noch eine Menge anderer.
Ja, ich an dieser Stelle, immer wenn ich zu Jubiläen gebeten werde, dann erinnere ich gerne an Karin Anselm, die immer so ein bisschen unter den Tisch fällt, was ich total schade finde, weil die stand zwischen Nicole Hilsters und dann eben der Alltime-Spitzenreiterin Ulrike Volkerts als Lena Odenthal, die ja auch mit dieser Reihe sozusagen alt geworden ist. Also das meine ich jetzt nicht despektierlich, aber die wirklich ja auch die älteste Ermittlerin inzwischen ist, was an Dienstjahren. Ich finde, dass der Tatort dann nicht unbedingt progressiv war. Also diese Doppelermittlerteams, die meistens aus so zwei Männern stattfinden, die dann immer wie so ein altes Ehepaar wirken, das ist schon etwas, was die Leute sehr gerne sehen. Man muss sagen, dass die ARD halt auch Untersuchungen macht, wann wir ein- und wann wir ausschalten und dass es besser funktioniert, wenn Showmaster und Kommissare Männer sind. Da müssen wir vielleicht die Gesellschaft ändern und nicht das Fernsehen.
Und heute Abend sind wir beide dabei. Claudia Wick war das. Sie leitet den Fernsehbereich der Kinemathek in Berlin zu 50 Jahre Tatort.